Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Julius Stucke und ob jetzt Radio Sonntag bei Ihnen ist oder Sie uns in der Deutschlandfunk-App hören und es ist irgendein Tag, ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie uns hören und freue mich drauf, mit Ihnen zusammen den Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht kennenzulernen. Der ist in Hamburg derzeit am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels und er schreibt schon eine Weile Bücher, zum Beispiel über große Naturforscher aus früheren Tagen, die Darwins dieser Welt, aber auch über das Ende der Evolution. Sprechen wir auch noch drüber. Ich hoffe, wir schaffen das heute konkret genug. Mein Eindruck ist nämlich so, Artenschutz, Biodiversität hat man im Kopf, diese Begriffe begegnet Ihnen auch dauernd, aber ja, was ist es eigentlich? Eine Art Artenschutz, da denken wir auch hoffentlich ein bisschen konkret drüber nach. Das heißt, wir begegnen heute auch vielen Tieren und der Frage, was wir Menschen da anrichten, das versuchen wir auch konkret und konstruktiv. Das ist der Plan. Matthias Glaubrecht hat auf jeden Fall konstruktive Ideen, ne? Das kann ich versprechen. Aber erstmal, hallo, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir begegnen heute natürlich vielen Tieren. Ich habe ein paar auf dem Zettel, die ich mal hier und da rausholen würde, weil ich glaube, sie passen ganz gut zu ihrem Leben und dem, was sie machen. Aber als Nummer eins würde ich sagen, suchen Sie sich doch vielleicht eines aus, wo Sie sagen, mit diesem Tier habe ich zuletzt oder vorletzt intensiv mich bei meiner Arbeit beschäftigt, wissenschaftlich oder wie auch immer dieses Tier in Ihrem Arbeitsalltag eine Rolle gespielt hat.
Ja, das Tier, was mich eigentlich seit vielen Jahren, Jahrzehnten inzwischen umtreibt, und genau genommen ist es eine ganze Tiergruppe, sind tropische Süßwasserschnecken. Und die zu bekommen, das ist nicht nur die vielleicht raffinierteste Art und Weise, das Geld des deutschen Steuerzahlers auszugeben, sondern das sind tatsächlich Objekte unserer Grundlagenforschung, ausgerechnet tropische Süßwasserschnecken. Aber sie dienen uns als Modellfälle, um Fragen zum Beispiel, wie entstehen Arten, warum gibt es so viele verschiedene und all diese Fragen kann man eben auch an vielen anderen Tieren untersuchen, aber wenn Sie an Elefanten denken, dann kriegen Sie da einfach wegen der Größe und auch der vielen Fragen, die sich auftun, wenn man die sammelt und ins Museum bringt, da gibt es viele logistische Herausforderungen und die sind bei Süßwasserschnecken ehrlich gesagt minimiert, aber sie bieten sich auch noch aus vielen anderen Gründen an und deswegen sind die Süßwasserschnecken für mich eigentlich der Renner, die Renner der Evolution.
Okay. Warum geht's da besonders gut und auch wie geht's besonders gut? Also Sie haben dann nicht einen Elefanten, sondern Sie haben ein Becken mit Süßwasserschnecken. Wie leben die bei Ihnen? Oder?
Letztendlich leben die nachher tatsächlich gar nicht mehr, weil wir sie untersuchen. Die werden in Alkohol überführt, also so hundertprozentigen Alkohol. Das überleben die nicht. Da muss man dazu wissen, es gibt, wenn wir irgendwo auf eine Schneckenpopulation stoßen, dann gibt es davon wirklich also nicht nur Dutzende, sondern Hunderte und Tausende. Und da drei, vier oder ein Dutzend zu nehmen, das ist tatsächlich verzeihlich und schadet den Populationen nicht. Aber tatsächlich machen wir das nicht als Experimente im Labor, im Museum oder an einer Universität, sondern wir gehen ins Freiland. Wir müssen uns sozusagen Naturlaboratorien suchen und zwar deswegen, weil wir der Evolution über die Schulter schauen wollen. Das können wir nicht im Labor. Wir können Evolutionsbiologie nicht experimentell, so wie das Physiker machen oder Chemiker im Labor, sozusagen nochmal neu ablaufen lassen. Und was uns interessiert, können wir besonders gut auf tropischen Inseln, manchmal auch Inselkontinenten, wie zum Beispiel Australien, untersuchen. Und zwar deswegen, diese Schnecken, die sind doppelt gefangen. Die sind im Süßwasser, die können also nicht über Land laufen. Und dann sind sie nochmal auf einer Insel. Da sind sie plattentektonischen Ereignissen ausgeliefert und deswegen können wir mithilfe solcher Schnecken in solchen Seen, in Naturlaboratorien, wir können dann sozusagen in der Zeit zurückreisen und die sind eben nicht sehr mobil, ne? Vögel, Schmetterlinge, die können immer wegfliegen, diese Schnecken, die sind in dem Süßwasser, wir tauchen da, wir schnorcheln, wir sammeln die in den Flüssen ab. Man muss da nur hinkommen und man muss sie finden und manchmal gibt es da Salzwasserkrokodile, die verhindern das auch gerne mal, also so ganz einfach ist das auch nicht, aber das ist sozusagen das Beste, was wir als Zeitreise eigentlich machen können.
Ja. Diese Süßwasserschnecke, verschiedene Arten haben Sie gesagt und man kann daran entdecken, wie alt die sind, wie die entstehen, was da alles passiert. Das heißt, es gibt ganz viele Süßwasserschneckenarten und jetzt haben Sie eine sich eben beim letzten Mal angeguckt oder eine entdeckt?
Also wir entdecken ständig neue Süßwasserschneckenarten. Das liegt daran, dass wir bei den Arten im Bereich der Wirbellosen, zu denen gehören ja diese Schnecken auch, mit einer unendlich großen, noch nicht beschriebenen Artenvielfalt zu tun haben. Wir haben in Europa die Schmetterlinge, die Vögel, weltweit übrigens die Vögel und die Säugetiere relativ gut im Griff. Da reden wir aber auch über nur ein paar Tausend, bei den Vögeln ziemlich genau über 10.000 oder 11.000 Arten. Bei den Schnecken müssen Sie eine Null dran machen, da reden wir über 130.000 Arten und viele dieser Formen sind überhaupt noch gar nicht entdeckt. Also da finden wir ständig Neues und insofern ist das auch von daher schon sehr spannend.
Das heißt, Sie und Kolleginnen und Kollegen sind immer noch dabei, eigentlich diese Welt zu entdecken, verstehen, zu beschreiben und eben Tiere zu zählen.
Das ist ganz erstaunlich. Das war mir am Anfang, als ich Biologie studiert habe, auch überhaupt nicht so klar. Ich würde jetzt mal meinen Dozenten vorwerfen, das haben sie uns auch so ein bisschen verschwiegen oder wir waren zu deppert, das wirklich zu verstehen. Aber das muss man wirklich zuerst mal durchdringen. Wir reden über ungefähr 2 Millionen beschriebene Tierarten. Also in 250 Jahren Systematik und Taxonomie. So lange betreiben wir als Wissenschaftler dieses Spiel, nicht der Einzelne natürlich, sondern diese Disziplin, die ich da vertrete. Diese Systematik, die Biosystematik, also die taxonomische Beschreibung neuer Arten, die ist ungefähr 250 Jahre alt. Da haben wir es geschafft, an Pflanzen, an Tieren, Schmetterlingen, alles, was Sie sich vorstellen können, in diesen 2,5 Jahrhunderten ungefähr 2 Millionen Tier- und Pflanzenarten zu beschreiben. Hochrechnungen zeigen aber und ergeben, und das ist jetzt sehr, relativ komplex, wie man das hochrechnet, aber wir nehmen jetzt einfach mal diese Hochrechnung für bare Münze. Da gibt es auch unterschiedliche Stimmen, aber die am häufigsten zitierte Arbeit, die also die größte Verlässlichkeit unter den Kollegen hat, die geht von 8 bis 9 Millionen Tierarten auf der Welt. Also das heißt, wir haben in 250 Jahren noch nicht mal ein Viertel dieser Vielfalt überhaupt erfasst und das sind eben nicht die Säugetiere und die Vögel, die besonders augenfälligen, auffälligen Arten, sondern das sind die Wirbellosen, das sind Insekten, das sind Spinnen, das sind Würmer, das sind also ganz viele Organismen, die unsere Lebensräume aufbauen und die kennen wir eigentlich nicht, weil viel zu wenig Geld in die biosystematische Forschung investiert wird. Es gibt kaum Jobs an den Museen, gibt es zu wenig Kuratorenstellen, zu wenig Wissenschaftlerstellen. Und das ist das Erschreckende, dass wir also manchmal mehr über Gene, über Mikroorganismen, wir wissen mehr über die Astrophysik, über Sterne, als über die eigentliche belebte Umwelt, die uns umgibt und die unsere Lebensräume ja auch aufbaut. Das hat mich auch verblüfft. Das ist aber auch das, was es spannend macht, weil sie sind eben derjenige in der Arbeitsgruppe, der dann auch neue Namen sich ausdenken muss für all diese ganzen Organismen. Das ist das eine Problem übrigens und das andere ist, dass viele Formen doppelt und dreifach beschrieben worden sind. Das wäre so, wenn Sie 3, 4 Namen hätten. Sie sind nur eine Person, aber Sie haben sozusagen redundante Namen, doppelt und dreifache Namen. Und das haben wir auch. Wir haben also von der einen Insel A, da gibt es den einen Forscher, der hat dieselbe Art mit dem einen Namen benannt. Und dann kommt ein anderer Forscher und sagt, ups, neue Art, dann macht einen neuen Namen dafür. Und unsere Aufgabe ist also, in diesem Chaos die neuen Arten zu erkennen und zu benennen und zu erkennen, dass mit Artennamen belegte Organismen eigentlich ein und dasselbe sind. Das macht biosystematische Forschung aus und es ist überhaupt nicht begreiflich für mich, der ich natürlich Partei bin, zu verstehen, dass Leute denken, das sei eine verstaubte, langweilige Wissenschaft.
Heißt das am Ende aber auch, dass der Schwund von Arten, dass das halt alles nicht so ganz genau zu sagen ist. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viele sind es insgesamt. Wir wissen nicht, was geht da verloren. Also das heißt, so ein bisschen übertriebenes Bild jetzt an der Stelle, aber fischen Sie da im Pazifik im Trüben?
Das ist tatsächlich so. Da hat es ganz viele Ursachen. Also auf der einen Seite liegt es daran, dass diese Biologie eigentlich eine sehr späte Wissenschaft ist. Sie wissen, es gibt einen Nobelpreis für Medizin, es gibt ihn für Physik, es gibt ihn für Chemie, es gibt ihn nicht für Biologie. Und das liegt daran, dass die Biologie als eigenständige Wissenschaft erst in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, also vor 100 Jahren eigentlich, als eigenständige Wissenschaft wahrgenommen worden ist. Die berühmten Biologen, Naturforscher, die haben, wenn sie überhaupt irgendwas in der Richtung studiert haben, meistens Medizin studiert. weil es Biologie als eigenständige Wissenschaft überhaupt nicht gibt, obwohl es diese Lebensphänomene natürlich schon sehr, sehr lange gegeben hat. Das ist ganz erstaunlich. Und dann haben wir eine auch heute wirklich zu beklagende Schwerpunktverlagerung auf diese Hightech und fancy Forschung, zum Beispiel im Weltall. Das ist natürlich ganz faszinierend. Aber da werden Milliardenbeträge in Weltraumteleskope oder in astronomische Objekte, auch in Elektronenschleuder investiert. Viele, viele Milliarden an Euro. Und ganz, ganz abgeschlagen gibt es dann mal Forschungsgelder für die Biologie. Das ist komplett unverständlich. Es ist auch irrational. Es ist möglicherweise so für unser Überleben auch tödlich. Und das müssen wir auch benennen. Und das tun wir inzwischen auch sehr viel deutlicher als früher, als die Biologie noch so für so eine Schmetterlingsfängerwissenschaft gehalten wurde. Und die Biologie hat sehr lange gebraucht, das selbstbewusst auch als eine autonome Wissenschaft zu betonen. Und weil es aber vielleicht auch uns so tagtäglich umgibt und so anschaulich ist, haben wir das für selbstverständlich genommen. Das ist auch eine der Erklärungen, warum wir uns heute so schwer tun, überhaupt zu erkennen, wie wichtig diese Artenvielfalt ist. Sie umgibt uns überall. Und sie ist so selbstverständlich, dass wir manchmal, wie immer, wenn etwas da ist und selbstverständlich funktioniert, dass wir das gar nicht so richtig wahrnehmen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit unserem Körper. Wenn wir gesund sind, dann merken wir gar nicht, wie gut es uns eigentlich geht. Aber in dem Augenblick, wo uns irgendwo ein Zipperlein heimsucht, da merken wir plötzlich, was für ein delikater Organismus das ist und auf den wir eigentlich Acht geben müssen.
Ach, schau an, die zwei Beine. Jetzt fällt mir das auf.
Genau. Und sie stoßen sich nur den großen Zeh an und plötzlich humpeln sie. Und dann denken sie, so eine ganz kleine Verletzung. Und ich glaube, so ist es mit der Biologie. Sie ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir uns das gar nicht ohne sie vorstellen können, aber leider eben darüber auch vergessen, wie wichtig das ist, dass wir sie erforschen. Und sie wird eben jetzt über das Gedeihen, Wohl und Weh der Menschheit, und das kann man ohne Pathos sagen, entscheiden. Ich glaube, dass diese Biodiversität eben uns im 21. Jahrhundert noch mehr beschäftigen wird, und zu verhindern, dass sie schwindet, das wird noch wichtiger sein, als den Klimawandel zu beherrschen.
Wir machen einen kurzen Schnitt für einen Song, den Sie mitgebracht haben. Auf die Schnecken kommen wir übrigens auch noch zurück. Wenn Sie nach dem Namen übrigens, vielleicht könnten Sie ja mal eine Schnecke zwischen Töni nennen oder so, dann...
Ja, das ist eine gute Idee. Also wir sammeln da immer Namen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir auch gerne, weil wir ja so eine bedürftige Wissenschaft sind, dass wir tatsächlich Artnamen auch, ich will nicht sagen versteigern, aber dass wir die gerne verkaufen. Wir hatten also schon wohlmeinende Leute, die gesagt haben, kann ich euch was Gutes tun? Und da haben wir gesagt, wir benennen eine Schnecke nach euch, aber das kostet euch für die Forschungsarbeit, die wir damit verknüpfen, auch ein paar tausend Euro.
Ich denke drüber nach. Wir hören einen Song, den Sie mitgebracht haben. Einer, der heißt Intro von The XX oder wollen Sie gerne einen anderen?
Nee, finde ich gut.
Intro heißt dieser Song von The XX. Matthias Glaubrecht hat sich den gewünscht, hat ihn auf seine Musikauswahl für die Zwischentöne heute gesetzt. Intro ist jetzt ja nicht so ein klassischer Auswahlsong, weil er eben irgendwie ein Intro ist für ein Album.
Ja, das ist toll, den nochmal wieder zu hören. Das führt uns, mich zumindest gedanklich, sofort in eine Zeit zurück, die ist jetzt 10, 15 Jahre her. Das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen, nicht? heute, wo jeder so eine Playlist und alles von Spotify runtergeladen auf seinem Smartphone hat und Musik immer dabei hat. Vor 15 Jahren waren wir in Australien unterwegs und hatten einen Geländewagen, der einen CD-Player drin hatte. Und sie sind da tausende von Kilometern in Australien unterwegs und sie fahren da wirklich Stunden. Und das, um von einem sozusagen Süßwasserfundort, Süßwasserschneckenfundort zum nächsten zu kommen. Und sie haben in Deutschland nicht dran gedacht, dass sie da irgendwie 20 CDs einpacken. Und wir haben dann irgendwo in so einer Shopping-Mall so 2, 3 Alben gegriffen und dabei war eigentlich mehr zufällig, weil eine Studentin, die kannte die XX dabei und wir haben diesen Intro und diese CD, die das einleitet, rauf und runter gehört, stundenlang und dann brennt sich sowas natürlich ein und ich verbinde das dann immer damit, dass man da am Steuer sitzt und wirklich über so das Outback, über die Pisten fährt und Stunden unterwegs ist und sie sehen diese sonnenausgedörrte Landschaft und dann spielt zum, ich weiß nicht, 100. Mal Intro von The XX und ich verbinde das damit, war eine tolle Zeit, diese Schnecken da zu jagen. Die sind halt nicht schnell, aber sie sind in Australien wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Also soll heißen, sie sind immer weit auseinanderliegend verbreitet sie müssen ganz schöne Entfernungen zurücklegen heute. Das Interessante ist eben, die sind entstanden vor vielen, vielen Millionen Jahren, diese Schnecken, in diesen Süßwasserregionen. Da sah Australien eher so wie tropischer Regenwald, Indonesien, Malaysia aus. Heute ist durch die Aridifizierung, also dieser Kontinent ist nach Norden gewandert, ist sozusagen immer mehr vom einem grünen Kontinent zu einem braunen, roten Kontinent geworden und die Süßwasserschnecken in diesen Flüssen haben das überlebt. Die sind immer mehr vereinzelt und isoliert worden und das macht sie für uns eben so attraktiv. Aber das bedeutet auch, dass sie wahnsinnige Strecken zurücklegen müssen, um jetzt von einem Fluss zum nächsten, von einem Wasserloch zum nächsten, muss man sagen, zu kommen.
Dann ist das natürlich aber auch ein Song, der ist ja nur 2 Minuten und ein bisschen, den mussten sie dann dieses Intro ganz schön häufig gehört.
Ja, aber wir haben ja auch noch einen anderen, den habe ich auch mitgebracht und das ist natürlich von U2, Where the Streets Have No Name und das ist ja so, wir sind da durch Pisten gefahren, das sind Straßen, die haben wirklich keinen Namen. Also es gibt so 2, 3 CDs, die verbinde ich wirklich mit dieser Forschungsarbeit, mit diesen vielen Geländeaufenthalten, mit diesen vielen Tausenden von Kilometern, die man da durchs Outback gefahren ist.
Diese Schnecken, weil sie da jetzt schon nochmal gewesen sind oder gerade mitten dabei sind, denen sie in Australien hinterherfahren von Ecke zu Ecke, wo die zu finden sind. Wir reden über Artenvielfalt, über Artensterben, so viel. Und klar, jede und jeder, die uns hören, haben das gehört. Gerade war Artenschutzkonferenz wieder vor ein paar Wochen. Was genau aber ist denn eine Art? Also wann wissen Sie, diese Schnecke ist eine neue Art als die, die ich schon kenne?
Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Ich kann damit Studenten genauso wie mit der Frage, was ist eigentlich Biologie, immer überraschen, weil die Biologiestudenten, die sitzen da und dann frage ich sie, Mensch, ihr müsst doch wissen, was das ist. Dann sagen die, ja, die Lehre vom Leben. Und dann sage ich, nee, das ist falsch. Das kann ein Chemiker auch machen. Das ist die Lehre von den Lebewesen, die Biologie. Ja, das sind also einzelne Organismen. Wir wollen wissen, wie die entstehen und da die in einem kontinuierlichen Prozess entstehen, wie wir heute wissen, wir nennen den Evolution, ist das ganz schwer, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, wo hört die eine Art auf, wo fängt die andere an. Und uns interessiert aber genau dieser Übergangsbereich. Wir wollen wissen, wie lange dauert das, bis Arten entstehen. Und wir haben einen sehr, sehr guten Gradmesser, was eigentlich eine Art ist. Das ist sozusagen der biologische Artbegriff. Den kann man komplex als Lehrbuchfassung nennen. Ich mache das mal auf die sozusagen rundfunktaugliche Straßenvariante.
Sehr gerne.
Und die heißt, eine Art, was sich schart und paart, ist eine Art. Das bedeutet, das Fortpflanzungskriterium ist das Entscheidende. Das kann man beim Menschen ganz wunderbar sehen. Wir sind überall auf der Welt wunderbar fertil miteinander. Wir wissen auch, das ging auch zwischen Homo sapiens und Neandertalern. Also dieses Kriterium, kann ich fruchtbare Nachkommen miteinander haben oder nicht? Das ist das entscheidende Kriterium. Das kann man sofort anwenden. Wir wissen, wo unsere Grenzen als Art sind, als Homo sapiens. Das wissen wir heute und das ist auch ganz wichtig, dass wir das in der Biologie wissen. Wir reden eben nicht mehr von Rassen. Wir reden eben nicht mehr von Unterschieden. Wir wissen, wir sind eine, wie wir als Biologen sagen, panmiktische Gemeinschaft. Wir sind eine durch und durch untereinander fertile, kreuzbare Art Homo sapiens. Und die Grenze, an die wir stoßen, die macht uns der Schimpanse, der Zwergschimpanse, der Bonobo und dann eben auch Gorilla und Orang-Utan auf. Das sind unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen. Mit denen können wir eben nicht, mit denen können wir auch keine fruchtbaren Nachkommen zeugen. Das gibt auch keine Belege, dass das irgendwie jemals funktioniert. Also bei uns ist das eine ganz, ganz klare Sache. Mhm. Wenn Sie aber in die Zeit gucken, dann haben wir Schwierigkeiten, die Grenze zu ziehen. Wo hört denn der Neandertaler auf und wo fängt der Homo sapiens an? Da gibt es inzwischen genomisch, also Riesendatensätze, die uns da viel Einblick liefern. Aber genau diese Mechanismen, die versuchen wir zu verstehen, die versuchen wir auch bei anderen Organismen zu verstehen. Und trotzdem ist das weiterhin ein sehr heiß debattiertes Eisen in der Biologie, die Grenzen von Arten, wie Arten eigentlich entstehen. Aber das macht es für mich so spannend. Deswegen ist Biologie eben alles andere als nur Briefmarken sammeln, wo man irgendwelche Viecher in Schubladen packt, sondern wir brauchen diese Viecher in den Schubladen, weil sie uns helfen, Belegstücke zu finden, wo kommen welche Viecher vor. Wir sind, bevor wir in Australien unterwegs gewesen bin, ich habe monatelang in Sydney im Australian Museum Schubladen aufgezogen und habe mir die Schalen von Schnecken angeguckt, habe die Fundorte notiert und das war dann sozusagen unsere Karte, mit der wir ins Gelände gegangen sind und haben diese Arten und die Vorkommen da gesucht. Das heißt, wir brauchen diese Sammlungen, wir brauchen diese Belegstücke und dann können wir aktiv Forschung machen und ich glaube, mindestens so spannend wie Weltraumforschung, Astronomie und andere.
Warum wir diese Arten allerdings in Gefahr bringen, darüber wollen wir natürlich auch noch sprechen. Wir hören aber noch einen Song hier in den Zwischentönen. Und zwar einen, da ist das längenmäßig jetzt ein bisschen anders als vorher. Wir hatten ja so ein 2 Minuten und ein bisschen Song zuerst und hätten jetzt einen, der ist viel länger, von den Dire Straits, Telegraph Road, 1982, da waren sie, Herr Glaubrecht, so etwa 20. Das Album heißt The Love Over Gold, da sind 5 Songs drauf. Da denkt man, ach, ist das so ein Kurzalbum? Ist aber trotzdem ähnlich lang wie heute so manche aktuellen Alben. Da würde man auch heute 15 Songs hinbekommen, hier sind es jetzt 5. Vielleicht war das damals so, muss man erst warten, bis der Schlagzeuger kommt, dann ist der Sänger nicht da und die Aufnahme läuft schon. Und ja, dann haben wir schnell irgendwann 14 Minuten auf Band. Die hören wir jetzt nicht ganz, aber am Ende, wenn es ein bisschen losgeht, irgendwie da steige ich dann ein, bis zu den Nachrichten hier im Deutschlandfunk gleich. Warum dieser Song auf Ihrer Liste?
Also Dire Straits, gerade weil das so ein, also ich habe das Album sehr, sehr häufig gehört. Das war auch eins, was mich lange begleitet hat. Anfang der 80er Jahre, ich bin Ende der 80er Jahre, 88, für einen Marinenwirbellosenkurs auf den Bermudas im Nordatlantik auf so einem Atoll gewesen. Und also damals gab es noch so Walkmaner, ne? Ich weiß nicht, da muss man schon ein bisschen älter sein.
Ja, wir waren dann heute von der CD im Auto zur Kassette.
Jetzt sind wir bei der Kassette und dann so einen tragbaren Kassettenrekorder. Und das war für mich faszinierend. Ich habe damals Biologie studiert und das war das erste Mal, dass ich so in subtropen, tropischen, marinen Gefilden diese wahnsinnige Vielfalt in Korallenriffen auf den Bermudas gesehen habe, tagsüber dann in der biologischen Station auf den Bermudas untersucht und abends voller Eindrücke saß man am Strand oder ist dann in der Station gewesen und mich hat Dire Straits und natürlich dann auch dieses lange Stück Telegraph Road da begleitet und das habe ich auch mitgenommen für die langen Reisen, die wir dann in Australien gemacht haben.
Das könnten wir jetzt hören, bis die Nachrichten schon wieder vorbei sind, aber ich glaube, dann kriege ich Ärger mit den Nachrichten. Wir hören das jetzt deshalb ausschnittsweise. Bin ziemlich sicher, egal wo ich reingehe, es wird E-Gitarre da zu hören sein. An der Stelle ist die Dire Straits Telegraph Road und mit Matthias Glaubrecht sprechen wir in den Zwischentönen dann hier gleich weiter.
Thank you.
Herzlich willkommen nochmal. Die Zwischentöne, der zweite Teil. Ich bin Julius Stucke und wir sprechen mit dem Evolutionsbiologen, Autor und Wissenschaftshistoriker Matthias Glaubrecht. Und Sie, wenn Sie uns hören, wissen das vermutlich, aktuelle Tagesgeschichten sind hier in den Zwischentönen gar nicht so das Ding. Wir sprechen mit den Menschen, mit denen wir hier sprechen, weil wir das, was sie machen, das, wofür sie brennen, für erzählenswert halten und für auch relevant halten, und zwar unabhängig von Veröffentlichungsterminen oder politischer Agenda. War jetzt ein langer Vorlauf für so ein Aber, denn ich finde es heute, ja, doch vielleicht ganz interessant. Wir zeichnen das ein paar Tage vorher auf, am 7. November. Davor der Tag, an dem wir erfahren haben, Donald Trump wird also wohl der 47. US-Präsident werden. Und am Abend dieses wirklich ja verrückten Tages kam diese Nachricht, ach ja, jetzt ist die Ampel wirklich auf relativ interessante Weise auseinandergebrochen und seitdem geht's spannend weiter. Matthias Glaubrecht, mit Ihrem Herz sozusagen für Artenschutz und den Blick dahin, was macht das mit Ihnen? Schauen Sie da auch mit so einer Aufmerksamkeit wie die, hätte ich auch ganz gerne ab und zu, nicht für mich, aber für die Arten?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass in der Politik allgemein, egal ob das in Amerika ist oder in Deutschland ist, wir für konkrete Herausforderungen der Zukunft ein größeres Verständnis und eine größere Bereitschaft haben, tatsächlich zuzuhören, auch wenn es noch nicht sozusagen Wahlkampfthemen sind. Und das ist Wissenschaft eigentlich in der Regel nicht. Aber ganz konkret müssen wir sagen, dass die USA schon vor Jahren, aber eben jetzt auch nicht verstanden haben, wie wichtig dieser Schutz des Klimas ist. Das ist in Deutschland anders, erfreulicherweise. Aber auch da muss man sagen, ist es eine Festsetzung und Fokussierung auf das Klima. Und das gefährdet wiederum den Erhalt der Biodiversität, so verrückt das ist. Aber mit dem Schutz des einen Umweltaspektes, Klima, gefährden wir jetzt neuerdings die gesamte Umwelt und die Natur viel, viel mehr, weil wir ordnen ihr alles unter. Elektromobilität, Stromversorgung. Und da wird also gerade sehr, sehr viel kaputt gemacht, was zusätzlich sozusagen diese Lebensräume noch gefährdet. Und resilient, also widerstandsfähig gegen Klimaerwärmung, werden diese Lebensräume nur sein, wenn sie artenreich sind. Und gerade das wird gerade sehr stark gefährdet, egal auf welcher Seite des Atlantiks.
Sehr plakatives, einfaches Beispiel ist natürlich dieses, Windrad, kommt ein Tier rein. Aber Sie meinen wirklich einfach dieses Fläche brauchen für andere Dinge? Oder was ist diese Konkurrenzsituation
dabei? Das ist manchmal geradezu verrückt. Also die hessische Landesregierung genehmigt in Mittelgebirgswäldern in Hessen Windkraft. Da werden 18 Windräder aufgebaut. Da denkt man, ja, aber so ein Windrad hat doch nicht eine große Standfläche und die paar Fledermäuse oder Greifvögel, das ist doch auch alles nicht so. Das Entscheidende ist, dass sie natürlich da für 240 Meter hohe Windräder mit 70, 80 Meter Rotorblätter, dass sie da also Schwertransporte erstmal in den Berg hochbringen müssen. Dazu müssen sie die fast autobahnähnlich terrassieren und ausbauen. Das sind ganz erhebliche Eingriffe in die Restnatur, die wir überhaupt noch in Deutschland haben. Und jedes Gericht genehmigt das. Das ist der absolute Unfug, den man da machen kann, weil wir natürlich mit diesen 18 Windrädern sehr viel mehr Biologie und Umwelt, Natur sozusagen zerstören, als wir an Energie überhaupt gewinnen können. Und das soll nicht missverstanden werden. Natürlich müssen wir Windräder bauen, natürlich müssen wir erneuerbare Energie ausbauen. Aber da muss man immer gucken, es gibt so einen medizinischen Grundsatz, in erster Linie darf es nicht schaden. Und das ist so ein bisschen wie das, was wir jetzt gerade aus dem Mittelalter kennen, durch den Aderlass. Wir zerstören mehr Natur und Umwelt durch das, was wir da machen, wenn wir es nicht richtig intelligent machen, als dem Patienten zu helfen. Und darüber wird überhaupt nicht geredet, sondern es wird ja gerade mit der Brechstange versucht, alles, was wir an Naturschutzgesetzgebung hatten, zurückzudrehen, um das durchzuboxen.
Wie viel geht kaputt? Wir haben ja schon gelernt, wir wissen nicht so ganz, wie viel haben wir eigentlich insgesamt. Sind es 8 Millionen, sind es 9 Millionen, was entdecken wir noch? Aber wie viel der Biodiversität der Arten auf diesem Planeten, wie viel machen wir denn gerade kaputt?
Die Hochrechnung, die wir haben, das ist zum Beispiel der Weltbiodiversitätsrat, der warnt davor, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 1 Million Tierarten verlieren werden. Wir müssen sagen, dass die aktuellen Studien, die wir aus diesem Jahr 24 haben, eher dafür sprechen, dass es doppelt so viele sein werden, wenn wir Hochrechnungen aus Europa auf die Welt extrapolieren. Wir reden von 1 bis 2 Millionen Tierarten von den insgesamt 8 bis 9 Millionen, die wir erwarten, die wir verlieren. Und da geht es nicht um die einzelne Zahl, es geht nicht um den Tiger oder irgendeine andere charismatische Art, sondern es geht eben um diese Ketten von Arten, die unsere Lebensräume aufbauen. Und da sind wir so ein bisschen wie so ein Säugling, der auf unserer Tastatur am Computer rumspielt und dem wir erlauben, ständig auf die Delete-Taste zu drücken. Ja? Und irgendwann,
so sind wir halt.
Genau. Irgendwann, da ist dann vielleicht mal das Urlaubsfoto vom letzten Urlaub weg. Das ist nicht so schlimm. Das nächste ist auch nicht so schlimm, war nicht so gut, ist eh nicht so richtig scharf.
Ja, aber irgendwann kommt der Song gelöscht, den wir hören wollten.
Ja, aber irgendwann kommt das zu einer Systemdatei. Ja, und wir wissen nicht, wo die Systemdateien sind. So wenig verstehen wir von der Biodiversität. Wir können nur sagen, es gibt die und wir sind im Augenblick dabei, ganz fest auf die Delete-Taste zu drücken und verlieren ganz, ganz viele Arten.
Eieiei, mehr dazu gleich in den Zwischentönen. Matthias Glaubrecht ist heute unser Gast und hat auch auf seiner Liste einen Song von Rosenstolz. Ich gehe auf Glas.
Das ist ein Song aus Berlin, aus den Ende der 90er Jahre. Ich bin 97 nach Berlin gekommen ans Naturkundemuseum und ich verdanke das eigentlich Studenten, die das auf eine Forschungsreise mitgebracht haben und die hatten ein paar CDs dabei und wir waren in Indonesien unterwegs. Da hat man nicht selber ein Auto, sondern da mietet man Autos mit Fahrern, die sich da viel besser auskennen, und der hat indonesische Songs rauf und runter gespielt und irgendwann konnten wir sie nicht mehr hören und dann hat eine Studentin ihre CD rausgezogen, reingeschmissen. Ich habe die zum ersten Mal gehört. Ich kannte die gar nicht. Rosenstolz, gigantisch. Ich gehe auf Glas. Wir haben es auch stundenlang gehört.
Sie arbeiten sehr viel, nur reisen viel, sind eigentlich quasi dauernd in Ihrem Thema, Sie nur noch da Musik hören. Ne?
Ja, ich höre nur noch da Musik. Das sind teilweise auch wirklich Forschungen aus den letzten Jahren. Inzwischen bin ich viel mehr am Schreibtisch, viel mehr mit Büchern, viel mehr mit Projekten beschäftigt. Das war noch die aktive Forschungstätigkeit und leider, und manchmal kann man sich das zurückerobern, dass man wieder selber ins Gelände geht, Forschungsarbeiten macht, aber inzwischen hat sich das natürlich auch alles ein bisschen gewandelt und ja, viele dieser Musikrichtung, deswegen ist das auch so kunterbunt gemischt, verdanke ich tatsächlich den Studenten, die dann sowas mitgebracht haben.
Das ist Musikdiversität hier heute mit Matthias Glaubrecht, der nicht nur Süßwasserschnecken auf Reisen entdeckt und Expeditionen, sondern eben auch Rosenstolz entdeckt hat. Ich gehe auf Glas, hören wir jetzt. Rosenstolz hier im Deutschlandfunk. Die Zwischentöne. Matthias Glaubrecht hat diesen Song mitgebracht. Tiere, wir sind schon ein paar begegnet, direkt oder indirekt. Jetzt habe ich eins mit, was ich nicht kannte, die madagassische Schnabelbrustschildkröte. Herr Glaubrecht, die ist auf Ihrem Buch Das Ende der Evolution. Ein Buch, was auch so ein bisschen diesen Ärger trägt, wie ein Manifest. Also da ist schon das drin, was Sie offensichtlich eben auch beklagen oder anklagen, was eben wir Menschen kaputt machen, was wir nicht genug machen. Welche Rolle genau hat die madagassische Schnabelbrustschildkröte dabei?
Ja, dass sie eine Rolle spielt, verdanke ich dem Grafiker des Bertelmann Verlags. 1000 Seiten vom Ende der Evolution. Das war natürlich ein bisschen düster. Nicht nur der Titel, sondern auch der Inhalt. Das ist eine Anklage, dass wir sehr dramatisch Arten verlieren, und der Grafiker, der den Auftrag hatte, das jetzt für das Cover zu illustrieren. Der hat sich also diese sehr eindrucksvolle Schildkröte vor einem schwarzen Hintergrund ausgesucht. Und sie gehört eben mit nur noch wenigen, es sind glaube ich 200 und irgendwas Exemplare, sie gehört zu einer der Arten, die eben am bedrohtesten ist, weil nur noch so wenige Individuen da sind. Und wenn es so wenige nur noch sind, dann kann man eigentlich im Freiland eine Population kaum noch retten. Und wenn wir diese Population so weit runtergefahren haben, weil wir die Lebensräume der Tiere zerstören, wir lassen ihnen keinen Raum mehr. Damit ist diese Art zwar noch nicht ausgestorben, aber deswegen werden diese roten Listen bedrohter, vom Aussterben gefährdeter Arten auch immer länger. Und das gucken wir uns seit vielen Jahrzehnten an. Das ist das Steuerinstrument der bundesdeutschen, aber auch der europäischen, weltweit der Naturschutzpolitik über viele Jahre gewesen, auf bedrohte Arten zu schauen. Und was wir dabei nicht realisiert haben, ist, der Tiger zum Beispiel, der steht zwar auf dieser Liste bedrohter Tierarten, aber der wird nie aussterben. Wir werden den in Hagenbecks Tierpark, den werden wir züchten, den werden wir erhalten. Man kann sich das kaum noch vorstellen, aber um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, also um 1900, gab es ungefähr 100.000 Tiger. Jetzt gibt es in amerikanischen Privathaushalten mehr Tiger, nämlich ungefähr 4.000, 5.000 Tiger, als im Freiland noch. Trotzdem wird der steht zwar auf der Liste, aber der wird nie aussterben. Ja. Aber er ist funktional schon längst tot. Wir haben den Tiger schon längst verloren, weil wir ihn in den Lebensräumen nicht mehr haben. Und so ist das bei vielen, vielen anderen Tierarten auch. Und wir gucken immer nur, sind die schon ausgestorben oder nicht? Oh, ist noch nicht so schlimm.
Dran. Genau. Es gibt sowas wie Systemdateien, das war ihr Bild. Wir wissen eben nicht, wo das Problem liegt, wenn wir irgendwas löschen. Deshalb sollten wir eben nicht einfach gedankenlos irgendeine Datei löschen. Nachher ist es eine wichtige Datei. Können wir denn aber dann sagen, wenn es von der madagassischen Schnabelbrustschildkröte nur noch 200 gibt, wenn der Tiger im Prinzip in seiner naturfunktionalen Form schon ausgestorben ist, können wir dann sagen, ich habe nichts gegen die, aber können wir sagen, das waren nicht die Systemdateien?
Also wir könnten das tun, wir wissen es allerdings nicht. So simpel ist es eben nicht. Eine Fotodatei und eine Systemdatei können wir relativ leicht erkennen. Aber jetzt einem Tier sozusagen anzusehen, okay, du bist wichtig und du bist nicht wichtig. Erstens ist das eine sozusagen sehr anthropozentrische, auf den Menschen und auf seinen Blickwinkel gerichtete Aussage zu sagen, du bist auf der Erde wichtig und du nicht. Jede dieser einzelnen Arten ist eine Erfolgsgeschichte, sonst gäbe es sie gar nicht mehr. Sonst hätte die Evolution dafür gesorgt, dass sie schon längst verschwunden ist. Wir sorgen aber anstelle der Evolution, wir sind inzwischen der Evolutionsfaktor, wir sorgen dafür, dass sozusagen unabhängig von den Fähigkeiten sozusagen einer Art, sich zu behaupten, wir löschen die aus und zwar innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Wir wissen nicht, welche davon wichtig ist und manchmal sind wir überrascht, was wichtig ist. Man kann das an einem Beispiel sehr deutlich machen. Pelztierjäger haben im 18. und 19. Jahrhundert an der Pazifikküste diese ganz wunderbar mit weichem Fell ausgestatteten Seeotter, da haben die Bestände geplündert. Die sind in vielen Bereichen nicht nur der kalifornischen Küste, sondern der gesamten Pazifikküste verschwunden. Was man nicht wusste damals, was wir heute sehr gut untersucht haben, ist, dass diese Seeotter dafür sorgt, weil sie Seeigel zum Fressen gern hat, buchstäblich, dass die Seeigel kurz hält. Wenn die Seeotter nicht mehr da sind, dann gibt es mehr Seeigel und die Seeigel wiederum fressen die Kelbwälder. Die sind ein Brandungsschutz, sie sind Kinderstube für alle möglichen Fische und deswegen ist ein Pelztierjäger, der eine Seeotter schießt und die Population ausplündert, dafür verantwortlich, dass der amerikanische Nationalvogel, der Weißkopfseeadler, nicht mehr genug Fische fangen kann, weil die wachsen in diesen Kelbwäldern heran, wandern dann an die Küste und in die Flüsse ein und das ernährt eben sehr viele Vögel, sehr viele Greifvögel, unter anderem auch diesen Nationalvogel. Das heißt, der Pelztierjäger ist dafür verantwortlich, dass das amerikanische Wappentier sozusagen vom Aussterben bedroht ist. Und diese Funktionsketten, diese Kaskaden von Abhängigkeiten, von ökologischen Geflechten, die bringen wir durcheinander und das ist wie bei einem Fußballnetz, da können Sie natürlich mal eine Masche durchschneiden, vielleicht auch noch eine, dann trägt das Netz vielleicht immer, aber irgendwann fällt Ihnen der Ball mal raus und genau das machen wir gerade mit den Ökosystemen und deswegen ist es so schwer zu sagen, die eine Masche, die ist wichtiger, wir wissen das nicht und wir könnten auch argumentieren, einige sind vielleicht dafür wichtig, dass wir ein wichtiges Krebsmittel entdecken oder irgendein anderes Heilmittel, wir wissen einfach nicht, wofür. Und das wäre jetzt nur der utilitaristische, also der auf den Menschen und den Nutzen für den Menschen gerichtete Aspekt. Das ist nicht der einzige, den wir haben sollten, aber viele Menschen haben den. Und inzwischen haben eben auch die Nationalökonomen erkannt, dass die Hälfte unserer globalen Weltwirtschaftsleistung tatsächlich von funktionierenden Lebensräumen, also von funktionaler Biodiversität abhängig ist. Soll heißen, alles, was wir essen, saubere Luft, sauberes Wasser, hängt von den Lebensräumen ab und die gefährden wir gerade in einem Maße, das ist selbstmörderisch. Und wir haben es nicht erkannt und es ist, weil wir natürlich uns alle nicht professionell, so wie ich das tue, mit Biologie beschäftigen, nicht erkannt, wie wichtig das ist. Die meisten Leute denken, Wirtschaftswachstum ist wichtig, Biologie und Biodiversität ist wichtig und das ist unser Leben.
Um eben dieses, ja, um da mehr zu erreichen an Bewegung und an Blick drauf und an Handeln, brauchen sie ja, das ist irgendwie eine paradoxe Situation, brauchen sie natürlich genau irgendwas, was sie den Menschen auch bieten können. Ne? Also sie sagen, wir wissen es nicht, es ist eben nicht so leicht zu erklären. Ich kann ja nicht, wie ich gerade mit der Frage ankomme und sagen, ah, das dürfen wir nicht rausnehmen, weil dann gibt es so. Und weil es so komplex ist, fehlt ihnen ja aber etwas, was sie eigentlich bräuchten, um, und wir sehen das ja beim Klimawandel, wie lange es gedauert hat, bis auch zum Beispiel jetzt in Deutschland, ist bei einigen Inseln anders, die anderswo liegen und die schon wussten, wie das ist mit dem Wasser, wenn es zu hoch wird. Aber wir haben lange gebraucht, bis wir so teilweise, ja noch nicht vollständig, aber bis wir so ein Gefühl anfangen zu entwickeln von, ja, ich sehe, was das heißt. Okay, Wetterereignisse, das ist ja noch nicht schlimm extrem in dem Sinne, wie es werden wird, was die Berechnungen sind. Aber da ist es schon verhältnismäßig greifbar. Und das fehlt ihnen natürlich. Es fehlt ihnen sozusagen dieser Schreckensmoment.
Richtig. Man kann das, und der Blick auf die Geschichte sozusagen der Klimawandelforschung ist ganz wunderbar. Ich habe hier, wie gesagt, in den 80er Jahren in Hamburg studiert. Da gab es ein, und gibt es immer noch ein Max-Planck-Institut für Meteorologie. Da gab es Wissenschaftler, die davor gewarnt haben, durch Meeresspiegelanstieg, dass wir sozusagen ganz Holland verlieren, dass der Meeresspiegel so dramatisch ansteigen wird, dass wir dann die Nordseeküste sozusagen bei Köln haben werden. Ich damals als Wissenschaftsjournalist nebenher, wir haben dazu eine Sendung gemacht im Hörfunk. Ja? Da kam nach den Nachrichten, kam dann noch eine Nachrichtensendung und die war große Meeresüberschwemmung in Köln. Das ist in den 80er Jahren in der Wissenschaft bekannt gewesen. Das hat aber dann, muss man sagen, fast 30 Jahre gedauert, bis das in der Politik, bis das in der Gesellschaft angekommen ist. Und jetzt fokussieren alle auf dieses Thema. Und man muss sagen, der Begriff Biodiversität ist überhaupt erst 1988 geprägt worden. 1992 gab es die erste UN-Konferenz zum Schutz dieser Artenvielfalt. Und wir können das auch nicht so gut messen. Sie können heute mit einer App bei jeder Tageszeitung, da sehen Sie auf der ersten Seite gleich, um wie viel Grad Temperaturerhöhung wir das jetzt in den letzten Wochen überschritten haben, wie hoch unser CO2-Ausstoß wieder gewesen ist. Aber Biodiversität können Sie in dem Maße, weil es so komplex ist, nicht in eine einfache Messgröße zwängen.
Ja.
Und wenn sie das tun, dann ist das meistens falsch oder auch nicht mal annähernd richtig. Das fängt ja schon mit den Artenzahlen an. Wir hatten darüber gesprochen, was Arten sind. Da gibt es Kollegen, da gibt es 22 verschiedene Definitionen. Wir haben kaum die Möglichkeit, uns wirklich darauf zu einigen, was ist eigentlich eine Art, wo fängt die an, wie viel gibt es und so weiter. Und dann auch zu bemessen, wo ist Biodiversität, wie messe ich die eigentlich und eine Maßzahl zu haben. Und es gibt eine Lösung für dieses ganze komplexe Problem und ich bin deswegen sehr optimistisch gewesen, als wir vor 2 Jahren diese Weltbiodiversitätskonferenz in Montreal hatten, weil da zum allerersten Mal tatsächlich ein ganz starkes Ziel, fast parolenhaft ausgegeben und von 196 Staaten auch ratifiziert worden ist, nämlich das sogenannte 30-30-Ziel, also bis zum Jahre 2030, viele Jahre haben wir da nicht mehr, bis zum Jahre 2030 30% der Erdoberfläche im Landbereich, im Ozeanbereich, 30% der Erdoberfläche unter Schutz zu stellen. Und das Ziel müssen wir erreichen, weil nur dann können wir einen nennenswerten Anteil von Lebensräumen und von Artenvielfalt tatsächlich erhalten. Und ich bin deswegen natürlich auch enttäuscht, dass jetzt in Cali, in Kolumbien, diese Weltbiodiversitätskonferenz im Streit über die Finanzierung dieser Maßnahmen sich eigentlich vertagt hat und nicht wirklich konkret Maßnahmen benannt hat.
Das heißt, da ist jetzt, wenn man so will, diese COP, also die sich den Arten widmet, auch bei einem ähnlichen Problem angekommen wie die Klimaschutzkonferenzen. Aber dass es das gibt, ist schon mal ein Fortschritt. Sie haben jetzt schon klar gemacht, es geht auch viel um Aufmerksamkeit, Forschung, einfach eben Mittel reingeben, dass man einfach noch mehr versteht und so weiter. Ihnen fehlt das dramatische Szenario, vielleicht habe ich gerade gesagt, aber Sie haben, wenn ich das mal richtig bei Ihnen gehört oder gelesen habe, dafür ja aber einen richtig, richtig großen Vorteil im Gegensatz zu dem dann doch sehr komplexen Klimaschützen. Haben Sie wirklich einfache Dinge, wo Sie sagen, wir könnten jetzt sofort loslegen?
Ja, der Unterschied bei dem globalen Problem, also auch Biodiversitätsschutz ist natürlich ein globales Problem, aber das Klima können Sie nur global schützen. Sie können nicht das Klima von Deutschland schützen. Ja, Deutschland hat eigentlich kein Klima, sondern das ist Mitteleuropa. Sie können das nur global machen, weil sich diese Moleküle eben in der ganzen Atmosphäre verteilen. Arten in der Biologie sind aber genau das Gegenteil. Die leben sozusagen von der geografischen Exklusivität. Bei uns gibt es keine Tiger, ne, von Tierpark Hagenbeck mal abgesehen, sondern jede Tierart hat sozusagen ihr Verbreitungsgebiet, mal kleiner, mal größer. Deswegen können wir die Arten auch nur lokal und regional schützen. Wir können die nicht global schützen. Ja, es gibt ganz wenige. Der Fischadler ist so eine Art, die ist weltweit verbreitet. Aber die meisten Arten kommen regional vor. Das heißt, wenn Sie etwas für Biodiversitätsschutz tun können und müssen, dann müssen Sie Fläche vor Ort in den jeweiligen Regionen lokal und regional schützen. Und damit ist jede Regierung, jede Stadt, jede Gemeinde sozusagen aufgerufen, dafür etwas zu tun. Nicht, weil in einer Gemeinde eine Art vorkommt, sondern weil in einer Gemeinde diese Art mit einer gewissen Population vorkommt. Und deswegen kann jede Gemeinde, die entsprechende Lebensräume hat, auch die Feldlerche schützen und vieles andere. Soll heißen, jeder von uns kann in seinem Umfeld etwas tun. Das ist der Gartenbesitzer in der Vorstadt, zum Beispiel, indem er keine Katzen freilaufen lässt. Oder indem er von dem Unfug, den ihn die Baumärkte dauernd versuchen vorzugaukeln und ihm klar machen, du musst dir jetzt einen Rasenroboter kaufen, du musst dir so einen Steingarten anlegen oder irgendwas anderes, womit die ihre Umsätze machen. Ja? Wenn wir uns endlich mal bewusst machen, warum haben wir eigentlich diese schrecklichen Gärten, die gar nicht mehr irgendeinen Grünen haben, und wenn, dann ist es ein Grün, was wir von irgendwoher aus irgendeinem Pflanzenmarkt importiert haben. Sie können also, jeder von uns, egal wo Sie sind, ganz, ganz viel dazu beitragen, dass wir mehr Schmetterlinge haben, dass wir eine Bodenvielfalt, also eine Vielfalt im Boden haben. Und wir müssen nicht auf den armen Bauer und den Landwirt und den Forstwirt schimpfen, sondern wir können bei uns selber anfangen, indem wir nämlich sagen, wovon ernähren wir uns eigentlich? Sind wir bereit, dafür etwas zu zahlen? Warum müssen wir so viel Fleisch essen? Und ich will hier gar nicht missionarisch unterwegs sein. Jeder muss seinen eigenen Lebensstil finden. Aber darüber nachzudenken, wie viele Ressourcen wir für was verbrauchen und ob uns das wirklich weiterbringt, selber in der persönlichen Entwicklung, ob uns das glücklich macht. Und jeder von uns kann also was dazu beitragen und sehr, sehr viel leichter und sehr, sehr viel effektiver als vielleicht noch beim Klimaschutz, wo wir eben mit Riesenprogrammen herangehen müssen, können wir beim Biodiversitätsschutz an unseren Ressourcenverbrauch, an unsere Ernährung denken, aber eben auch daran, wie wir unsere Umwelt gestalten. Und dazu zählt vom Garten bis zum Park, bis zum Naturschutzgebiet und den Ansprüchen, die wir haben, je nachdem, wo wir Urlaub machen. All das zählt dazu. Das ist alles nicht so schwer zu verstehen. Bei aller Komplexität, diese simplen Dinge, die versteht jeder und danach kann er auch leben. Wir müssen uns das eben tatsächlich nur viel deutlicher und häufiger bewusst machen.
Müssen wir auch, weil wir eben, ja, anders als die Dinosaurier, sonst, die sind, die den Kometen zwar sehen und wissen, was er macht, aber trotzdem stehen bleiben. Das wäre irgendwie eigentlich auch nicht so gut. Andere Arten wird es vielleicht noch geben, nur uns dann vielleicht irgendwann nicht mehr.
Ein Wort ganz kurz sagen.
Zu den Dinos?
Ja, zum Aussterben und der Menschheit. Ja. Natürlich muss man sagen, beim Artensterben geht es nicht um die Mücke, um den Tiger und um einzelne Arten, sondern im Grunde geht es tatsächlich, so pathetisch das klingt, um unser Überleben. Und da muss man sagen, ich warne gar nicht davor, dass die Menschheit aussterben wird. Aber was wir uns nie klar machen, ist, dass diese hochgefahrene Zivilisation, die wir haben, in Gefahr ist. Das Überleben der Menschen in der Komfortzone, die wir uns in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten sozusagen erobert haben. Also es geht gar nicht um das Aussterben der Menschheit, sondern es geht um unser Überleben in dieser hochgezüchteten Zivilisation. Die werden wir verlieren und das wollen wir unseren Kindern und Kindeskindern partout tun, nicht antun. Und darum geht es. Es geht nicht um das Aussterben der Menschheit. Da mache ich mir wenig Gedanken. Das wird noch ein paar hunderttausend Jahre vielleicht weitergehen. Aber die Bedingungen, unter denen diese Menschen leben und vor allen Dingen, wie wir in dieser Phasenübergang zu einem anderen Zustand kommen, diese Kriege, Chaos und Krankheiten, die uns da auf uns warten, das wollen wir verhindern und darum geht es.
Das klingt natürlich jetzt sehr klein, was ich sagen wollte gegen das Chaos und die Kriege, aber ein bisschen was Erhaltenswertes, Moderatoren-Zwangshandlung, eine Überleitung zu finden, was ein bisschen was Zivilisationsschönes ist ja auch zu finden, nämlich an der Musik. Vielleicht geben wir das auch nicht ganz auf. Lana Del Rey mit National Anthem. Auch auf einer Expeditionsreise gehört oder wo ganz anders?
Also auch wieder auf einer Expeditionsreise, aber einfach eine tolle Sängerin, eine tolle Stimme.
Lana Del Rey. Hier im Deutschlandfunk die Zwischentöne mit Matthias Glaubrecht und gleich einen Blick auf das, was die Feldlerche in seinem Leben bedeutet. Lana Del Rey, National Anthem im Deutschlandfunk. In den Zwischentönen, Matthias Glaubrecht, die Feldlerche, hat so ein charakteristisches Zwitschern, wie kann ich sagen, also ein wiedererkennbares Geräusch. Und spielt eine Rolle in ihrem Leben, denn ich habe gelesen, dass sie eben schon sehr, sehr früh, also in der Kindheit, in der Jugend, genau das gemacht haben, wenn man so will, was sie jetzt auch tun. Sie haben sich mit Mäusebussarden oder Feldlerchen, mit eben Tieren vor Ort beschäftigt, waren dafür begeistert als Kind, als Jugendlicher, waren also schon auf diesem Pfad unterwegs. Haben sie wirklich sehr früh angefangen, um sich herum zu gucken und das, man muss es ja auch, um sich zu ärgern dann und das irgendwie früh lieben zu lernen?
Also tatsächlich ist das eine sehr frühe sozusagen Jugendliebe oder Kinderliebe fast schon. Ich bin in einem Vorort von Hamburg groß geworden und ich muss eigentlich sagen, die frühkindliche Prägung war vermutlich, dass mein Vater, der aus einer ganz anderen Richtung kommt, der war Jurist, Samstagnachmittag hat die Mama gesagt, so jetzt hast du die Kinder mal, ich brauche mal eine Auszeit. Und dann hatte der in Hamburg die Schwierigkeit, was sagte, was mache ich jetzt mit den Kindern? Und dann ist er, deswegen hatten wir eine Jahreskarte zu Hagenbeck gegangen und das hat wahrscheinlich bei mir einfach für Zoologie so eine frühkindliche Prägung ausgelöst. Damals konnte man auch auf Elefanten reiten durch den Park und so. Also eine große Begeisterung für Tiere, sehr, sehr früh offensichtlich, und ich verdanke ihm auch, dass er als Jurist dann und im Personalwesen sehr an Menschenführung interessiert war und hat sich für Schriften von Konrad Lorenz, der sich mit tierischem, aber eben auch mit menschlichem Verhalten beschäftigt hat. Und da lagen dann immer die dicken Bücher von Konrad Lorenz und ich habe irgendwann angefangen, die zu lesen und war begeistert, wollte unbedingt Verhaltensforscher werden und habe dann auch im Garten so geguckt und irgendwann durch Zufall, nicht weil die im Garten vorkamen, sondern weil man dann mit dem Fahrrad größere Kreise gezogen hat, war, dass das Territorialverhalten von Mäusebussarden in Abhängigkeit von ihrer Beute, von Mäusen, habe eine Jugendforscharbeit gemacht und bin sozusagen, das war irgendwie gar nicht eine große Überlegung, dann so zur Biologie gekommen und die Feldlerche, mit der verbinde ich tatsächlich die Erinnerung an den Schulweg. Wir haben, wie gesagt, in einem Vorort gewohnt, sehr noch randständig, ländlich. Da gab es noch ein Feld und auf dem jubilierten dann im Frühjahr, im April und Mai auf dem Weg zur Schule, wenn man daran vorbeigegangen ist, jubilierten die Feldlerchen. Und alles, was heute Feld im Namen trägt, der Feldhase, die Feldlerche, Der Feldhamster, die sind eben verschwunden in diesen Jahrzehnten und tatsächlich weiß ich heute durch die wissenschaftliche Betätigung, dass in unserer Generation in den letzten 3-4 Jahrzehnten wir eben einen derartigen Druck auf die Lebensräume ausgeübt haben, dass es für viele Tierarten, auch eben bei uns dann charismatisch die Feldlerche, keinen Platz mehr gibt. Und das ist ganz traurig, dass wir schon längst das haben, wovor Rachel Carson 1962, nämlich in ihrem Buch Der stumme Frühling, gewarnt hat, dass wir einen stummen Frühling bekommen. Den haben wir längst. Wir hören kaum noch diese Vielfalt von Insekten, von Vögeln in unserer Umgebung. Und das ist das, was Forscher inzwischen als Shifting Baseline Syndrom bezeichnen. Der Großvater hat noch 1000 Fische gefangen, der Vater 100 und der Enkel, der ist mit den 10 Fischen happy und kennt das nicht anders. Aber wenn wir diese drei Generationen angucken, Shifting Baseline, also die Verschiebung der Grundlinie, dann sehen wir, dass die Bezugspunkte uns häufig fehlen. Wir wissen gar nicht mehr, was gab es eigentlich früher, es sei denn, wir haben noch solche Kindheitserinnerungen an diese jubilierende, in der Luft fliegende Feldlerche und sehen, die sind alle verschwunden aus unserer Umgebung und was für eine Verarmung unserer Natur und Umgebung wir inzwischen schon sozusagen über uns haben hereinbrechen lassen, an die wir uns leider schleichend gewöhnt haben.
Ja, und früher war der Tiger sozusagen das Extra quasi, die Exotik dazu und jetzt ist es das Einzige und das andere kennt man gar nicht mehr quasi, wenn man so will. Ja. Genau. Ich kannte ja nicht mal das, Sie haben es gesagt, zweimal das schöne Wort für das Geräusch, was die Feldlerche macht, sie jubiliert sie.
Also das ist natürlich auch eine stramme Leistung, das sind ja die Männchen, die schwingen sich also zu diesem Schwirrflug auf, hoch in die Luft und die ganze Zeit wird dabei gesungen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also das ist sozusagen ein umgekehrter Bungee-Jump, bei dem Sie in Opern singen. Ja, also was da so ein Feldlerchenmännchen so tagtäglich da so an Performance abliefert, um seine Gene in die nächste Generation zu befördern, das ist schon ziemlich faszinierend und phänomenal. So eine Feldlerche, die jubiliert, nicht weil sie sich am Leben freut, sondern weil die alles dafür tut, dass Weibchen von diesem Männchen und der Performance dieses Männchens begeistert ist.
I get myself twisted in threads to meet you at the archive. I'd go to the corner in the back where you'd always be. And there you are sitting as usual with your golden notebook, writing something about someone who used to be me.
Die Zwischentöne mit dem Evolutionsbiologen Matthias Glaubrecht. Die ganz großen Namen, zu denen Sie auch geschrieben haben. Darwin natürlich, wenn man irgendwas mit Evolution macht, dann muss man irgendwie auch was mit Darwin. Aber da sind ja so ein paar. Darwin, Russell Wallace, so 18., 19. Jahrhundert Größen, muss man ja wirklich sagen. Ja. Chamisso auch, das sind Bücher, die Sie geschrieben haben. Das ist zwar auch Ihr Gebiet, aber von all dem, was wir jetzt hatten, ist das für Sie so ein bisschen Urlaub, dass Sie sagen, so, nach all dem Anklagen und Sehen, wir bewegen uns zu langsam, muss ich jetzt mal was Schönes machen, ich schreibe mal über Darwin. Ist das so ein kleiner Moment dabei?
Ja, es ist viel ernster. Ich glaube, natürlich ist das bei Darwin ausgelöst worden dadurch, dass man sagt, man macht Evolutionsbiologie und ich habe festgestellt, klar weiß man das, in Lehrbüchern steht, was der gesagt hat, aber irgendwann liest man ihn dann mal selber und dann gibt es viele Geschichten um ihn, dass er da versucht hat, seine Theorie zu verheimlichen und da ist sehr, sehr viel so anekdotenhafter Unfug verbreitet worden. Es war eine Beschäftigung mit Charles Darwin deswegen, weil mich eigentlich viel mehr Alfred Russel Wallace bei den Expeditionen in Südostasien begleitet hat. Der hatte eine Ein-Mann-Expedition gemacht und das war 1860, das war faszinierend. Der hat da in einer Ein-Mann-Expedition 125.000 Sammlungsstücke angehäuft und er ist so gut wie nicht bekannt in Deutschland. Oh. Er ist Mitentdecker der Evolutionstheorie, hat die Biogeographie begründet. Also er wäre aus vielen Gründen einer der wichtigsten Naturforscher des 19. Jahrhunderts. Aber er steht eben immer im Schatten Darwins, obwohl er eben parallel, er war 14 Jahre jünger, auch 14 Jahre später diese Theorie entdeckt hat. Aber sie haben sie fast zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht und Wallace war sozusagen nicht unschuldig daran, dass das veröffentlicht worden ist. Aber diese Beschäftigung mit diesen historischen Figuren, das ist sozusagen nicht Urlaub von der eigenen Forschung, sondern es trägt zum Verständnis und dem Einordnen der heutigen Probleme bei. Das kann man sehr, sehr gut vor allen Dingen an Alexander von Humboldt festmachen. Der ist ja bei seinem Jubiläum 2019 bis hin zum Bundespräsidenten überall gelobhudelt worden als Vorbild eines Naturforschers. Und ich glaube, wenn Alexander von Humboldt die Biografie lesen würde, da würde sich verwundert die Augen reiben und würde sagen, schöne Geschichte, aber von wem redet die da?
Das toller bin Typ, doch, den muss ich mal kennenlernen. Typ,
das bin ja auch nicht ich. Okay. Also das heißt, da wird ganz, ganz viel auch völlig falsch, wissenschaftshistorisch falsch zugeschrieben. Und mir geht es gar nicht so sehr darum, das nur richtig zu stellen, sondern im Zuge der Richtigstellung versteht man viel, viel mehr, was für eine fundamental andere Auffassung vom Leben, von den Lebensumständen, von der Erklärung der Natur wir mit Charles Darwin bekommen haben, eben ganz anders als Alexander von Humboldt. Deswegen war Humboldt eben nicht der Vorgänger, der Erfinder der Evolutionstheorie vor Darwin. Er war eben nicht der erste Klimaschützer und so weiter, sondern er hatte ganz andere Motive und er hatte vor allen Dingen einen sehr statischen Blick auf die Erde. Er konnte sich, obwohl er in den Anden unterwegs gewesen ist, überhaupt nicht vorstellen, dass es plattentektonische Hebungen, Entstehung von Gebirgen gab. Er hat das alles für statisch gehalten. Dass wir heute erkennen und bei jedem Erdbeben und jedem Vulkanausbruch berichtet die Tagesschau darüber, wie Plattentektonik und so zusammenhängen, das alles wusste Alexander von Humboldt nicht. Das alles hat Charles Darwin dazu gebracht zu verstehen, dass genauso dynamisch sich auch die Erde verändert. Und wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, welche fundamental andere Perspektive auf die Natur wir dank dieser Evolutionsbiologie heute haben, dann verstehen wir auch unsere neue Rolle im sogenannten Anthropozän, also in der Menschenzeit, viel besser. Wir wissen, wir beeinflussen die Natur, deswegen haben wir auch die Verantwortung, das so zu tun, dass sie nicht nur ganz viele Arten verlieren, sondern dass wir auch nicht unser Überleben damit gefährden. Und deswegen hängt diese historische Betrachtung mit der Erforschung der Biodiversität und dem Schutz der Biodiversität, diese drei Themen, die Sie vielleicht denken, das sind drei verschiedene Forschungsgebiete, die den Glaubrichter interessieren, die hängen eigentlich alle zusammen.
Also auch das, so ein Fußballnetz mit Maschen, ich nehme da lieber keine raus jetzt, aber ich hatte manchmal so das Gefühl, vielleicht wäre das eine schönere Zeit für Sie gewesen.
Ja, das wäre toll gewesen, allein deswegen, weil ich habe natürlich Biologie deswegen als Betätigung genommen, weil das einfach wahnsinnig toll ist, wenn Sie da Tiere sehen, wenn Sie die Massen von Vogelschwärmen sehen. Und das war natürlich etwas ganz anderes. Wenn Chamisso vor 200 Jahren im Pazifik unterwegs gewesen ist, was meinen Sie, was der an Tieren, an Walen, Delfinen, an Mondfischen, was der überall an Land und in den Meeren an Organismen gesehen hat? Wir leben in einer komplett verarmten Landschaft und da beneide ich natürlich Leute wie Humboldt und Darwin und Chamisso, weil die haben noch in einer biologisch sehr, sehr reichen Umgebung gelebt. Die konnten sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Das ist schon ein bisschen traurig.
Ja. Genau. Ich meine, damit haben Sie mich ja am Anfang überrascht, dass Sie gesagt haben, wir wissen eben so viel noch nicht, auch nicht, wie viel schlummerte eigentlich, wie viele Millionen, wir kennen das alles nicht. Dann dachte ich, okay, es gibt doch noch viel zu entdecken, aber eben auf andere Art und Weise, diese kleinen Sachen, die man eben gar nicht so ganz genau auseinanderhalten kann. Und da muss man erstmal überlegen, was unterscheidet sie, wo unterscheidet sie es. Eben nicht diese Entdeckung, Mensch, ein komplett neues Tier, wo man wirklich denkt, guck, das ist ja ein Affe mit Flügeln oder so. Verrückte Geschichte, was ist denn das so? Dass diese Darwin- und Russell-Wallace-Zeit, wo wirklich noch sowas Großes da war, große Theorien schreiben und so. Und heute verwalten wir dann sozusagen nur noch unsere Zerstörung. Oder nicht verwalten, sondern katalogisieren die.
Ja, wir haben beides. Wir machen beides. Wir haben natürlich natürlich ganz andere Methoden. Was meinen Sie, wie neidisch und also der würde hinten überschlagen, wenn Charles Darwin oder Humboldt, wenn die wüssten, mit welchen Detaileinblicken und mit welchen Methodiken wir heute Natur entschlüsseln können. Mhm. Aber wir müssen das auch tun, wir müssen das sehr, sehr schnell tun, weil die Gefahr besteht, dass wir eben sehr viele Lebensräume sozusagen auslöschen mit dem Lebewesen, die wir da noch entdecken könnten. Das ist nicht nur die Tiefsee, das sind nicht nur die Meere, das ist natürlich auch an Land, das ist vor allen Dingen auch im Süßwasser, das ist in den Regenwäldern da, wo die Artenvielfalt existiert, das vernichten wir alles. Und zwar nicht nur die Population, dass die schrumpfen, sondern dass ganze Lebensräume und mit ihnen die Arten verschwinden. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass diese Rattenfänger der Moderne wie Elon Musk ihre Milliarden in den Weltall pulvern. Die hätten also eine so gigantische Möglichkeit, mit diesem Geld den Weltraum der inneren Erde zu entdecken, nämlich den Weltraum, der uns umgibt. Die Biologie, die ist nämlich noch überhaupt gar nicht entdeckt und da müsste man jetzt nicht irgendwelche Abenteuer machen.
Ich habe aber das Gefühl bei dem Ganzen, Sie waren ja auch gerade bei Wallace und Darwin, den Unterschieden der Begeisterung, die die hätten. Ein Unterschied ist vielleicht natürlich auch, die mussten ja auch gegen so etwas Großes kämpfen, nämlich die Leute, die gesagt haben, ja klar sind da die Berge, die hat Gott da halt hingemacht, die Berge, deshalb sind die da. Die mussten ja auch ne, sich rechtfertigen gegen zum Teil eben den schrägen Blick, so okay, was ist das jetzt wieder? So, und ist ein gewagter Schritt. Ich kann ihn zum Ende machen, sonst nehmen Sie mir das noch übel und legen auf, in Anführungsstrichen. Sind wir jetzt vielleicht in einer Situation, wo es sich für zu viele Menschen so anfühlt, als wären jetzt die Schützer des Klimas, der Arten, ja, Sie und Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wir wissen, wie es ist und wir müssen handeln, als wären die das Mächtige, gegen was die anderen so ein bisschen gucken und sagen, nee.
Ja, also
komische Theorie vielleicht.
Ja, aber ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Das ist tatsächlich so, dass wir natürlich bei Wallace und Darwin sehen, dass sie sich damals gegen gesellschaftliche Widerstände mit einer neuen Theorie sozusagen, einer neuen Betrachtungsweise der Natur und der Erde auch ein Stück weit behaupten und durchsetzen mussten. In den Wissenschaften haben sie das tatsächlich getan. In einer Anekdote zu Darwin illustriert sich das sehr schön. Darwin, der früher mal Theologie studiert hat und das nach dem abgebrochenen Medizinstudium dann auch aufgegeben hat und es nie geworden ist. Aber er war eben religiös geschult und er hat irgendwann den Glauben, er hatte 10 Kinder, davon haben 3 nicht das Erwachsenenalter erlebt und über den Tod seiner Lieblingstochter Annie hat er den Glauben an die Religion tatsächlich verloren, wie viele in dieser Zeit. Darwin ist trotzdem mit seiner Frau und der Familie jeden Sonntag zur Kirche gegangen, aber nicht in die Kirche. Und während des Gottesdienstes, in der die Familie in die Kirche gegangen ist, ist Darwin um die Kirche herumgegangen. Er hat sie also zur Kirche begleitet, aber er ist nicht mit ihnen in die Kirche gegangen. Das war nicht mehr seine Welt und seine Betrachtung. Und deswegen müssen wir sagen, wir können eine Erklärung der Welt anbieten als Naturforscher. Wir können uns nicht aufschwingen, das allein erklärende Monopol sozusagen für uns zu beanspruchen, aber wir vertrauen der Technik, wir setzen uns in Flugzeuge, wir nehmen Antibiotika, wir nehmen also sozusagen die Erfindung und die Umsetzung von Naturwissenschaften gerne mit und haben dann trotzdem noch eine andere Betrachtung der Natur. Und da muss man sagen, wir sind eben als Naturwissenschaftler in der Hinsicht sehr konsequent. Wir sagen, wir fliegen nicht nur, wir nehmen nicht nur Antibiotikum, sondern wir versuchen auch die Welt so zu verstehen und uns gesellschaftlich auch so zu organisieren, dass wir danach leben. Es gibt andere Zugänge zur Erde. Das ist wie Musik, da mag der eine das und der andere mag das. Und jetzt jemanden vorzuschreiben, jetzt hörst du bitte das auch, weil ich das mag, das ist natürlich nichts, was wir wirklich tun können.
Es ist schnell gegangen mit Matthias Glaubrecht und ich glaube, wir könnten gut noch eine Menge weitersprechen. Ich habe einiges gelernt, mindestens was Arten sind und dieses Ding, was Sie da, Kassette war es, glaube ich, was Sie da auf den Ohren hatten. Danke jedenfalls für die Zeit, danke für Ihren Elan und das Engagement und ich drücke einfach die Daumen, dass es Ihnen weiterhin Spaß macht, sowohl zu forschen als auch zu schreiben und dass Sie zwischendurch auch mal eine spannende Reise haben, um Musik zu hören. Und danke für die Einblicke in Ihr Leben, Ihre Arbeit.
Danke, sehr gern.
Und Ihnen sage ich, nächste Woche gibt es natürlich auch wieder Zwischentöne mit der Game Designerin Linda Breitlauch. Computerspiele als Kulturgut, das ist Ihre Forderung jedenfalls. Das kommende Woche und immer natürlich kennen Sie in der Deutschlandfunk-App. Herr Glaubrecht, U2, Where the Streets Have No Name.
Perfekt. I wanna run. I want to hide.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.